Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Hi. Lars Sebastian, Servus. Schön, euch wiederzusehen. Tolle Ausgabe übrigens mit dem Oliver Wnuk. Wer es noch nicht gehört hat, der sollte am Ende dieser Episode einfach mal eine Episode zurückspringen. Denn dort war, wie hieß er nochmal bei Stromberg?
Ulf.
Ulf, genau. Nicht Ernie, sondern Ulf von Stromberg war da. Großartige Folge, hat mir viel Spaß gemacht. War mal komplett was anderes, den Sonntag irgendwie selber so zuzubringen, dass man einfach nur zuhört, was wurde denn da gesprochen? Also ich glaube, wenn ich nicht selber hier teilnehmen würde, ich würde diesen Podcast abonnieren.
Das ist schön. Mehr Lob kann es nicht geben.
Mehr Lob geht nicht. Und Leute, das hier ist Episode 49. Wir gehen schnellen Schrittes auf die Episode 50 zu. Ein kleines Jubiläum. Und wer uns ein Riesengeschenk machen möchte, der gibt uns wie viele Sterne? 3, 4?
8.
8.
8 Sterne.
Genau. Also, ernsthaft, wer noch nicht bewertet hat, der möge das gerne tun. Denn wir haben wieder eine vortreffliche Ausgabe für euch vorbereitet. Wir werden über Nvidia sprechen. Die haben nämlich Zahlen gebracht. Und da haben wir die Frage mitgebracht, ob das wirklich die wichtigsten Zahlen, die wichtigsten Earnings der Welt sind und waren. Dann werden wir diskutieren, wie gefährlich sind eigentlich neue Allzeithochs. Daran schließt sich die Frage an, kommt eine September-Korrektur? Eine Hörerfrage haben wir ebenfalls wieder im Gepäck. Welche Bücher muss bzw. sollte man als Anleger gelesen haben? Dann die große Frage Bayer, die Jahrhundertchance oder möglicherweise doch großes Geldgrab. Sebastian hat einen ETF ausgegraben, wo er eine 400% Chance sieht. Wow, da bin ich sehr gespannt. Und Lars wird uns verraten, wohin Milliardäre aktuell flüchten oder möglicherweise auch vor wem? Da bin ich auch gespannt. Lars, vor wem flüchtest du? Outest du dich heute?
Ich flüchte erst mal vor der Uhrzeit. Wir können hier mit spoilern. Wir nehmen um 9 auf meinen Wunsch auf. Ich habe nur einen Kaffee getrunken und also quasi nicht zurechnungsfähig. Aber ich erinnere mich an meine Frage. Gehen wir am Ende drauf ein.
Alright. Aber starten wir erstmal rein mit Nvidia. Ich denke, das war so das Event der Woche, wo alle Anleger drauf geschaut haben. Und ja, also im Wesentlichen kann man sagen, jetzt kurz zusammengefasst, Umsatz ist um 122% gestiegen, Gewinn um 168% und trotzdem wurde die Aktie zunächst einmal abverkauft. Ich glaube, bis zu 7% ging es nach unten. Also die Zahlen, also diese wirklich bombastischen Zahlen, haben dem Markt offenbar nicht gereicht. Und da ist jetzt halt die Frage, wie blickt ihr auf die Nvidia-Zahlen? Und sind das wirklich die wichtigsten Earnings der Welt? Ich meine, hängt das Wohl und Wehe des Aktienmarktes tatsächlich von einem Quartalsergebnis ab, also von Nvidia?
Fragezeichen? Also überhaupt gar nicht. Ich finde, ich meine, wir könnten jetzt hier ein bisschen ausholen, aber ich finde, die Medien und generell alle werden hysterischer und schriller. Und ich habe mir dieses Nvidia-Spektakel auf CNBC noch abends angeguckt und da hatten sie ganz amerikanisch noch einen Countdown und mehrere Experten und es gab noch teilweise so eine Art Public Viewing für die Nvidia-Zahlen. Also kurzum, die Quartalsergebnisse von Nvidia, die sind jetzt mal ein kurzzeitiges Event, aber die würde ich auch jetzt nicht wirklich irgendwie oben drüber hängen, dass das Entscheidende ist. Und man muss auch sagen, ich fand die Zahlen gut, aber der Beat, also dass die Spanne, um die Zahlen, die Erwartungen geschlagen haben, der war so gering wie nie zuvor. Und die Leute haben einfach so extreme Erwartungen an Nvidia, dass es halt kurzzeitig mal 7-8% runterging. Im Übrigen, so bei -6% habe ich zugeschlagen. Ich habe meine Position ein bisschen aufgestockt bei Nvidia, weil ich von denen überzeugt bin. Ich bin auch überzeugt, dass die zumindest auf wenige Jahre noch einen riesen Burggraben haben. Also keiner wird so ein Monopol ewig halten können. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber erstmal ist Nvidia wirklich hier Marktführer und die sogenannten Hyperscaler, also Apple, Microsoft und alle, die kaufen ja von Nvidia eh alles. Also selbst wenn dieser Blackwell-Chip ein bisschen länger braucht, dann kaufen sie halt das Zeug, was es gerade gibt. Also ich sehe bei Nvidia schon noch Potenzial, aber ich würde jetzt diese Aktie nicht wirklich so oben drüber hängen, dass das Schicksal der Börse wirklich an den Quartalszahlen von Nvidia hängt. Also da ist schon viel Hysterie drin.
Also die Fragestellung, wenn ich das richtig sehe, lautete ja, sind das die wichtigsten Earnings der Welt? Und da lautet meine Antwort ja. Also es gibt kein anderes Unternehmen, was derzeit das Potenzial hat, den Markt kurzfristig so zu beeinflussen wie Nvidia. Das werden wir dann erleben, wenn Nvidia mal richtig enttäuscht. Jetzt waren es ja letztlich die nochmalige leichte Verschiebung von den Blackwell-Chips, die dann eben erst ein bisschen später kommen. Aber Jensen hat auch gesagt, überwältigende Nachfrage und so weiter und so fort. Also das Geschäft von Nvidia läuft. Sollte sich das aber mal, wir haben noch nie erlebt in den letzten 10 Quartalen, dass Nvidia nach unten enttäuscht hat. Das war jetzt quasi die Enttäuschung, dass sie mal nicht ganz so stark geschlagen haben. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass der ein oder andere Analyst irgendwann sagt, ja gut, dann packe ich eben noch einen oben drauf auf die Schätzung. Mich kriegen sie diesmal nicht. Also für den Markt wird es sicherlich kurzfristig immer eine Rolle spielen, weil Nvidia natürlich stellvertretend für den KI-Trend, für KI-Blase glaube ich ja nach wie vor nicht, aber dass dann andere Halbleiterwerte unter Druck kommen und die sind schlicht und einfach hochgewichtet im Nasdaq 100. Ich glaube, Nvidia hat im S&P 500 6%, im Nasdaq wahrscheinlich 8 oder 9%. Und wenn dann diejenigen, und das sind ja auch Amazon, das ist Meta, das ist Alphabet mit ihrem Cloud-Business, das wächst ja auch aufgrund des erhöhten Speicherbedarfs. Wenn die dann alle gemeinsam unter Druck kommen, ja, dann können Nvidia-Quartalszahlen den Markt unter Druck setzen. Aber um es nicht zu lang werden zu lassen, also was Sebastian sagt, ich weiß nicht, ob ich jetzt zugegriffen hätte. Ich glaube, auch bevor die große Nvidia-Korrektur kommt, aufgrund der Wachstumsabschwächung, die zweifellos, sie muss kommen, es kann nicht so weitergehen. Ich glaube auch, dass vorher Nvidia wahrscheinlich nochmal neue Allzeithochs sieht.
Sebastian, du kannst gleich schon mal deine Glaskugel bemühen, weil du hast ja vorhin gesagt, du siehst nochmal Potenzial für Nvidia. Also da kannst du ja jetzt schon mal zurechtlegen, wie viel Potenzial du siehst. Aber ich gebe nochmal eine Frage an Lars. Weil, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, Lars, misst du Nvidia tatsächlich so eine Rolle oder eine Funktion als eine Art Makroindikator oder auch Frühindikator für die anderen zu? Kann man das so sehen? Weil ich meine, klar, Nvidia ist hochgewichtet, keine Frage, aber Microsoft ist auch hochgewichtet, Apple ist auch hochgewichtet und da könnte man ja jetzt bei jedem Wert, der hochgewichtet ist im Nasdaq 100, im S&P, konstruieren, ja, wenn die unter Druck geraten, dann gerät kurzfristig vielleicht der gesamte Index unter Druck.
Das Geschäft von Apple und von Amazon, das bedingt sich nicht einander. Aber letztlich ist die Nachfrage nach diesen Chips, um die Large Language Modelle auszubauen und oder die, sagen wir allgemein, rund um Artificial Intelligence alles auszubauen, das bedingt wiederum auch das Cloud-Business von den anderen. Das wächst ja nur so gigantisch weiter, weil wir hier diese Nachfrage haben. Und deswegen glaube ich schon, dass die Strahlkraft von Nvidia hier im Positiven wie im Negativen besteht. Das wird sich irgendwann mal ändern. Und ich will auch nicht ausschließen, dass dann auch andere Unternehmen hier mit heranwachsen. Aber das haben wir auch schon vor 2 Jahren gesagt. Und noch ist es weder einer AMD, einer Intel mal sowieso nicht. Ich habe heute Morgen gelesen, die müssen noch weiter restrukturieren, um zurechtzukommen. Also sie haben momentan jeder bestellt diese Dinger. Und deswegen, es gibt da noch kein Substitut. Alles andere ist B-Ware. Und von daher haben sie für mich diesen Status momentan inne.
Okay, und wie viel Potenzial, Sebastian?
Ja, jetzt kommt. 1000.
1000.
Aber ich hab den Chart mal aufgemacht. Also
Euro
Nvidia,
oder Prozent?
1000%. 1000%, Timo. Okay. Also ganz klar der Fall. Ich habe die Aktie mal offen. Also wir stehen jetzt bei $117. Info am Rande, die meisten Analysten rechnen so mit $150, $147. Also da ist noch, sagen wir mal, 25% Aufwärtspotenzial. Ich muss sagen, ich gehe auch davon aus. Es ist natürlich jetzt wieder schwierig, wirklich auf Jahre und wann. Aber ich sehe bei Nvidia, ist für mich eine Position, wo ich schon sehe, 50%, vielleicht sogar ein Verdoppler in den nächsten Jahren, könnte ich mir vorstellen, solange die dieses Monopol halten. Und wenn jetzt, heute früh kam es ja auf Bloomberg, noch eine Beteiligung an OpenAI erfolgen sollte, gibt das ja noch mehr Fantasie rein. Und ich muss auch sagen, bei Nvidia, wenn du dir mal die Mag 7 und die großen Hyperscaler anschaust, ist Nvidia wirklich der Einzige, der ein PEG, also wenn du das KGV noch ins Verhältnis zu zum Wachstum setzt, was Umsatz oder Gewinn wächst, ist das unter 1. Das heißt, das Wachstum ist höher als das aktuelle KGV. Das schaffen die anderen großen Tech-Werte im Moment auch nicht. Also von daher, ich bin da ziemlich positiv gestimmt, aber diese heftige Bewegung nach oben, die wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, da bin ich skeptisch, dass es so weitergeht. Aber dass Nvidia noch Potenzial hat, bis wirklich einer da, sagen wir mal, denen das Wasser aus dem Burggraben abgraben kann, das wird noch ein bisschen dauern. Und da ist Nvidia wirklich in der Position, wo du halt auch die großen Hyperscaler und Top-Kunden hast und die kaufen einfach alles im Moment. Und deswegen, da sehe ich schon noch Potenzial. Deswegen habe ich auch meine Position ein bisschen aufgestockt, jetzt nicht dramatisch aufgestockt, aber ich dachte mir so bei -6, -7%, da kannst du dir ein paar Nvidia-Aktien auch mal reinlegen. Und kurze Story noch am Rande, was ja auch gut ist, Nvidia hat in Anführungsstrichen enttäuscht, aber der Markt hat sich super gehalten gestern. Also das ist ja auch ein Zeichen für die innere Stärke im Markt und dass Nvidia, wie Lars sagt, zwar wichtige Earnings hat, die wichtigsten Zahlen, aber dass der Markt sich doch dem entziehen kann. Das finde ich auch positiv.
Ich kaufe übrigens auch Nvidia, not, weil ich werde es wieder verpassen. Ich möchte sie nämlich, wenn, ich bin kein ganz großer Fan von den Aktien, die so, zumindest nicht als taktische Position, die so im totalen Fokus liegen. Ich glaube nicht, dass ich dann irgendwas erkenne, was nicht auf vielfache Art und Weise von anderen auch so gesehen wird. Ich würde Nvidia kaufen, wenn ich sie um $90 bekäme. Wahrscheinlich wird das nicht gelingen. Und dann werde ich Sebastian einfach gratulieren dazu, dass er vorher gekauft hat.
Danke.
Fairer Sportsmann. Ich gebe nochmal meine berühmten 2 Cents mit rein. Und zwar finde ich das sehr einleuchtend, wie ihr beide argumentiert habt. Ich finde allerdings, dass, Sebastian, ich meine, dass man da so ein Live-Event draus konstruiert. Ich finde, das ist jetzt schon wirklich so ein mediales, also das ist medial viel zu aufgepumpt. Und ich finde jetzt auch nicht, dass man Nvidia als einen echten Makroindikator nehmen kann, weil ich meine, die Analystenerwartungen, das ist ja letztendlich etwas, was, ja, wir wissen, dass da halt auch Investor Relations Manager bei den Banken anrufen und dann mal sagen, ja gut, also vielleicht hier mal mit dem Earnings per Share vielleicht mal 10% rauf, aber dafür mal mit der Marge nochmal 0,5 Prozentpunkte runter und so weiter und so weiter. Aber also ich finde, dass man daran nichts ablesen kann. Dass, also wenn sie jetzt quasi den Umsatz nicht um 122%, sondern um 132% gesteigert hätten oder andersherum nur um 113%, womit sie ja wahrscheinlich die Erwartung noch ein bisschen weniger unterboten hätten, dann wäre daraus für den breiten Gesamtmarkt aus meiner Sicht nichts abzulesen. Und insbesondere wäre daran auch nicht abzulesen, ob die KI-Story weiter intakt ist, weil ich finde, ein Quartal darf man einfach nicht überbewerten. Ich glaube, das ist auch manchmal so ein bisschen, wir unterliegen manchmal auch so ein bisschen so diesem magischen Denken. Und Börse ist ja auch so ein, ich meine, wir profitieren davon, dass es immer Geschichten gibt, dass es immer etwas zu reden gibt. Ich meine, das ist die Grundlage auch dieses Podcasts hier. Ist ja auch toll, darüber zu diskutieren, sich auszutauschen. Das ist auch so ein bisschen wie Fußball-Bundesliga. Gibt es auch mal, Sebastian, das ist ein sehr bekannter Sport hier in Deutschland, Fußball. Vielleicht hast du schon mal davon gehört. Und so ist das auch, glaube ich, an der Börse. Und jetzt wurde irgendwie, weiß nicht, wenn Bayern 1-1 spielt, dann kann man daraus natürlich vortrefflich eine Vereinskrise oder möglicherweise auch eine Krise der Attraktivität des Bundesliga-Geschäfts heraufbeschwören. Aber richtig nachhaltig ist es wahrscheinlich nicht, weil dann eine Woche später gewinnen sie dann halt wieder 3-0.
100% Zustimmung. Das ist das, was ich auch am Anfang mit den einleitenden Worten gesagt hatte, mit Hysterie. Also ich finde auch, wir kommen ja dann noch zu den Börsenbüchern, diese ganzen Analystenschätzungen und so, das ist so ein klassisches Anchoring, wo sich Leute dann festbeißen und sagen, ach, Nvidia 5% besser oder 5% schlechter. Ich gucke einfach auf die Zahlen und die sprechen für sich im Moment. Das sind Bombenzahlen. Und ob da jetzt ein bisschen die Analysten drüber oder drunter liegen, das ignoriere ich. Also man darf nicht wirklich von Quartal zu Quartal sich da hangeln, sondern sagen, man muss sagen, ist die ganze Story gut, sind die Zahlen für mich gut und dann passt die Sache. Also, aber ja, drüber reden gibt es natürlich viel her, weil man da ständig berichten kann über Quartalsergebnisse und waren die besser oder schlechter. Aber man sollte sich da nicht verrückt machen, finde ich.
Ja, Lars ist noch ein bisschen skeptisch.
Nee, alles gut. Das ist schon langfristig, habt ihr schon recht, um 5% mehr oder weniger macht es nicht, aber Nvidia ist kein Endkonsument. Das ist ein überschaubarer Anteil von Ja, mein Sohn hat, glaube ich, klar, weil man das braucht, sonst ist man natürlich im Gaming Opfer, aber er hat, glaube ich, so ein Ding da drin. Hat er? Und wenn ja, woher? Aber die Tesla bestellt, Amazon bestellt, Meta bestellt, die bestellen alle da. Und sollten die von einem Quartal auf das nächste Mal 30% weniger bestellen? Klar, der Vergleich ist immer mit dem Vorjahresquartal. Und das ist das Quartal, was am schwersten zu schlagen war. So. Von daher will ich auch die Story hier gar nicht beenden. Aber die, wir dürfen nicht vergessen, wenn die mal sagen, wir investieren hier weniger, dann wird das auch seinen Grund haben. Und wenn das mal soweit ist, dann werden sie auch nicht im nächsten Quartal wieder deutlich mehr bestellen, sondern dann ist das ein Trend, der sich vielleicht erstmal etabliert, dass man ein bisschen zurückhaltender wird, weil man sagt, wir kriegen hier nicht die Umsätze raus aus unseren Investitionen. Ist noch nicht so. Aber wenn die Nvidia-Story mal wackelt, dann glaube ich, ist es auch für den Gesamtmarkt schwierig.
Ja, dann schließen wir mit einem diplomatischen, du hast recht, aber wir auch.
Immer zweimal mehr wie du.
Allzeithochs, Sebastian.
Schönes Thema.
Investierst du gerne am Allzeithoch?
Sagen wir so, die Sparpläne laufen, die Kauf, das läuft automatisch durch, das ist mir egal. Und ich habe auch keine Angst vor Allzeithochs. Ich kaufe gerne bei Rücksetzern, das hatten wir ja schon mal besprochen, also gerade bei Gold, bei Silber. Ich kaufe also bevorzugt bei Korrekturen oder bei Crashs, aber ich habe auch keine Angst davor, eine Aktie bei einem Ausbruch zu kaufen oder einen ganzen Index. Und jetzt, weil ja der DAX jüngst ein Allzeithoch erreicht hat und weil die anderen Indizes auch nicht mehr weit davon entfernt sind, kommen natürlich auch immer wieder die Fragen auf, ist es denn so clever, am Allzeithoch zu kaufen, weil die gefühlte Fallhöhe dadurch natürlich höher ist, weil man denkt, naja, wenn jetzt doch eine Korrektur kommt, soll ich da wirklich am Allzeithoch reingehen, weil dann geht es ja deutlich nach unten oder warte ich lieber auf diese vermeintliche Korrektur, die vielleicht niemals kommt oder die dann kommt, wenn der Index wieder 30% höher steht. Und da gibt es jetzt für alle, die sich diese Frage immer wieder stellen und ich finde es auch immer wieder interessant, wenn der DAX, wenn der S&P 500, MSCI World, wenn da irgendwelche Allzeithochs erreicht werden, dann kommen immer diese Artikel, ob ein Allzeithoch gefährlich ist oder nicht. Und ich habe mal eine sehr, sehr interessante Studie gefunden, die auch auf dieses Jahr datiert ist. Die ist von Peter Malek und er ist der CEO von Creative Planning. Kennt jetzt keiner, braucht man nicht kennen. Aber er hat sich mal der Sache angenommen, er hat sich den S&P 500 angeschaut. Er hat ihn angeschaut von 1988 bis heute, also über den Zeitraum von 36 Jahren. Und er hat mal simuliert, was passiert denn, wenn ich den S&P 500 zum Allzeithoch kaufe? Oder wenn ich ihn zu einem beliebigen anderen Tag kaufe, welche Rendite habe ich dann nach einem Jahr, nach 3 Jahren oder nach 5 Jahren? Und jetzt das Überraschende, wenn man den S&P 500 zu einem beliebigen Tag kauft, hat man statistisch gesehen im Durchschnitt nach einem Jahr 11,7% an Rendite. Wenn man zum Allzeithoch gekauft hätte, hätte man 14,6% an Rendite nach einem Jahr. Noch interessanter nach 3 Jahren. Hätte man zu irgendeinem beliebigen Tag gekauft, hätte man 39,1%, hätte man zum Allzeithoch gekauft sogar 50,4%. Und nach 5 Jahren, da schließt sich das Delta wieder ein bisschen, hätte man zu einem beliebigen Tag 71,4% und zum Allzeithoch 78,9%. Also es zeigt sich, man muss vor Allzeithochs oder man braucht vor Allzeithochs gar keine Angst haben, zumindest in den USA. Es gibt es leider nicht diese Studie für den DAX. Ich müsste mal gucken, ob man das irgendwie auswerten kann, dass wir das mal ein bisschen auch für die europäischen Indizes ausrechnen können. Aber statistisch gesehen sind Allzeithochs kein Grund, nicht zu kaufen, sondern sogar eher eine gemäß einer Momentumstrategie, dass ein Markt, der stark läuft, vielleicht auch dann weiterhin stark weiterlaufen wird. Also von daher, wer sich da immer den Kopf zerbricht, soll ich reingehen bei einem Allzeithoch im Index oder nicht? Statistisch gesehen zumindest ist reingehen bei einem Allzeithoch sogar besser, als wenn man abwartet. Und man verpasst natürlich nicht den Trend, wenn man dann auf eine Korrektur wartet, die vielleicht niemals auftreten wird. Ich gebe das mal an euch weiter. Das war jetzt einfach mal eine Erkenntnis, eine Beruhigung für alle, die da immer hadern, ob man doch reingehen sollte oder nicht.
Beim kurzfristigen Googlen habe ich jetzt auch noch mal was gefunden. Von wem kamen deine Zahlen, Sebastian?
Von Peter Malek.
Okay.
Creative Planning CEO wurde in USA auf einer Nerdy-Nerd-Seite für Leute wie mich veröffentlicht. Ist ein schöner Chart dazu, da sieht man das auch mal visuell. Und ja, die Zahlen hatte ich ja gerade mal genannt und beschrieben.
Okay, also du bist ins Rabbit Hole eingestiegen. Ich habe einfach nur gegoogelt und habe dann den dritten Treffer von oben genommen, Börse Online. Da habe ich jetzt gerade was entdeckt von Schroders. Die haben nämlich auch wohl, aber hier wird gar nicht angegeben, auf welchen Index sie sich beziehen. Aber weil ich nur die Zahlen mal abgleichen wollte, die sind ein bisschen anders. Ich glaube, bei dir waren es nach 12 Monaten beim Allzeithochkaufen irgendwie 14% genau. Rendite. Bei denen sind es 10,3%, was aber jeden x-beliebigen anderen Zeitraum auf 12 Monate im Schnitt auf jeden Fall schlagen würde. Aber ich glaube, die große Frage dabei ist, also Allzeithoch, ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, würde ich jetzt mal sagen, dass ja ein Allzeithoch erstmal bullish ist. Die Angst kommt wahrscheinlich daher, dass man in unbekanntes Terrain vorstößt. Und die Angst besteht wahrscheinlich darin, dass man halt, ja, jetzt am Allzeithoch, dass es dann halt nur noch runtergehen kann. Aber normalerweise ziehen ja Allzeithochs, zumindest wenn man im Bullenmarkt ist, neue Allzeithochs nach sich. Aber die Frage ist ja, wie erkennt man, ob man nicht am letzten Allzeithoch, also kauft sozusagen, also sozusagen der letzte Käufer ist und dann in die riesige Korrektur reinläuft. Also in welcher Phase man sich im Bullenmarkt befindet, wie kann man das feststellen?
Also ich mache mal kurz, ich finde, du kannst das gar nicht erkennen. Lars kann gleich mal noch antworten, vielleicht hast du aus der Trading-Sicht da eine andere Meinung. Aber es ist ja auch wurscht, also du regelst es in meinen Augen über den Zeithorizont. Und wenn ich als langfristiger Investor reingehe, mein Gott, dann habe ich halt danach mal eine Korrektur, die sitze ich aus, weil ich genug Zeit habe. Aber du kannst nicht wissen, ob du jetzt der Letzte in der Kette bist und dann kommt vielleicht eine Korrektur. Aber du weißt, die Statistik ist auf deiner Seite. Und wenn du konsequent kaufst, dann hast du statistisch gesehen natürlich eine Outperformance durch die Allzeithochkäufe, verglichen damit, wenn du immer wieder wartest. Also deswegen, man muss da gar keine Angst haben, dass man da in eine Korrektur mal reinkommt. Korrekturen um 10% kommen statistisch eh jedes Jahr. Um 20-30% können wir auch mal hier auswerten, alle 2, 3, 4 Jahre. Ich zitiere mal frei aus dem Kopf. Also damit muss man halt leben.
Ganz kurze Unterbrechung, gleich geht's weiter mit Buy the Dip. Ein herzliches Dankeschön möchte ich loswerden an dieser Stelle im Namen des gesamten Podcast-Teams an alle Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts. Ihr helft uns dabei, das Thema finanzielle Bildung noch weiter in die Gesellschaft hineinzutragen, noch mehr Menschen für das Thema Börse zu begeistern. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und eine kleine Bitte noch, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann holt das doch bitte nach, denn das hilft uns, dieses wichtige Thema Finanzen und Geldbildung noch weiter in den Mainstream, in die Gesellschaft hineinzutragen. Vielen, vielen Dank vorab und jetzt geht's weiter mit Lars Sebastian und mir.
Also ich gehe mal davon aus, wir haben ja sehr versiertes Fachpublikum und deswegen ist der erste Kommentar wahrscheinlich schon geschrieben. Man zeige mir dann bitte mal die mathematische Formel für beliebig. Du müsstest nämlich unendlich viele beliebige Ausgangspunkte nehmen, um dann irgendwann einen validen Vergleich zu haben. Also es ist wahrscheinlich, man kann sich bei beliebig natürlich vielleicht auch sagen, naja, ich nehme den, der mir beliebt, den Ausgangspunkt, weil du ja sonst müsste ja jeder andere Kaufzeitpunkt außer dem Allzeithoch müsste dann im Prinzip beliebig sein. Ist aber auch wurscht. Für mich ist es in der langfristigen Anlage überhaupt kein Problem, am Hoch zu kaufen. Ich versuche die Aktien in der Regel meine Tranchen unterzubringen und wenn eine Aktie halt sukzessive weiter steigt, dann kaufe ich auch gerne da weiter. Und auch bei Indizes höre ich nicht auf zu kaufen, wenn sie am neuen Allzeithoch angekommen sind. Denn das ist genau der Trigger, der in dieser Studie wahrscheinlich dafür sorgt, dass die so gut dastehen. Damit sicherst du eben ab, dass du die ganz großen Bewegungen nicht verpasst. Und was man ja wiederum messen kann und was auch ein bisschen aussagekräftiger ist, ich glaube, Sebastian hatte es auch schon mal mitgebracht, ich glaube, es waren auf einem Zeitraum von 15 Jahren, waren es 13 oder 14 Tage, die du nicht verpassen darfst. Ansonsten hättest du deine Rendite halbiert. Also die besten Tage an der Börse. Und die hast du nun mal nur, wenn du investiert bist. Und das also kann eben auch sein.
Die Quartalszahlen von Nvidia.
13 Mal Nvidia Quartalszahlen, da hättest du dabei sein müssen, genau. Im aktiven Handel muss ich sagen, es gibt verschiedene Strategien, Ausbruch aus Starbucks-Boxen und so weiter. Da kann man dann auch Breakouts auf neue Hochs kaufen. Es gibt auch noch einige mehr, aber grundsätzlich mal ist es für einen trendbasierten Händler oder Trader natürlich sinnvoll, dann in diesen Korrekturen, in den Konsolidierungen zu kaufen und nicht dann, wenn der Wert gerade zur Oberseite ausbricht. Von daher, man sollte sich gar nicht so viele Gedanken darüber machen, ob es jetzt gerade ein Allzeithoch ist oder nicht. 3 Jahre später guckst du auf den Chart und es ist halt ein Punkt im Chart.
Genau, ich wollte gerade noch sagen zu dem Thema, ja, die Statistik ist auf deiner Seite. Ich glaube, das ist so ein, also ich weiß, wie du es meinst, Sebastian, aber ich glaube, das ist vielleicht so ein Ratschlag, den man nicht so schnell verinnerlicht bekommt, weil es gibt ja auch diese, kennt ihr sicherlich auch vom Deutschen Aktieninstitut, dieses DAX-Dreieck, dass man selbst im allerschlechtesten Kaufzeitpunkt, dass man dann nach 13 Jahren spätestens wieder im Plus ist. Aber das kann man ja niemandem erzählen, der eine Investition macht, ja, also allerspätestens in 8 Jahren bist du auf jeden Fall wieder plus minus null. Also selbst wenn das nur der allerschlechteste Case ist. Aber heutzutage ist das doch insbesondere durch Social Media so, über die Kommentare. Höhö, zeig mir mal dein Portfolio. Performst du denn auch aus? Also das ist ja mittlerweile auch so ein Standardspruch geworden. Also diese, wir sind ja auch so einem sozialen Druck irgendwie auch ausgesetzt. Wenn du irgendwie im Jahr 2023, wo der Nasdaq 40% gemacht hat und alle anderen sagen auch, ja, also 40% habe ich auch locker in die Tasche gesteckt und du hast aber nur plus 10 gemacht oder so, dann stehst du schon als der große Loser da. Und das ist, ja, glaube ich, auch was
gefährlich. Du musst dir einfach sicher sein in deiner Disziplin. Niemand hat 2023 den Markt outperformed. Es sei denn, er ist all in genau diese 5-6 Werte gegangen. Wenn dein langfristiges Depot 2023 den Markt outperformed hat, dann hoffe ich, dass du am Ende des Jahres darüber nachgedacht hast, den einen oder anderen Wert dann auch rauszunehmen. Dann wirst du nämlich mit einigen Werten auch ziemlich deutlich unter Druck geraten sein. Also das ist ja eine ganz andere Anlage. Das ist ein langfristiges, diversifiziertes Portfolio. Kann in dem Moment, ja, wenn wenn alle Indizes 40% machen, ja, dann möglicherweise geht's mit. Aber, und selbst das stimmt noch nicht mal, weil da müsstest du rein auf Nordamerika gesetzt haben. Das heißt, du bist nicht über Branchen, du bist nicht über Länder diversifiziert. Und das ist nun mal langfristig sicherer und besser. Und es ist auch nicht weniger rentabel. Von daher, man darf sich diesem Performance-Druck insofern nicht stellen, dass es natürlich zum Beispiel Einzelaktien, wenn du dir da das raussuchst und du permanent mit dem MSCI World gar nicht mithalten kannst, du machst nur die Hälfte der Rendite, dann musst du überlegen, ob das ein vorübergehender Zustand ist. Das kann auch sein, denn auch der MSCI World ist Nordamerika. Aber ja, mal mit kritischem Blick drauf zu schauen, das schadet sicherlich nicht. Aber zu sagen, ich muss 40% mit meinem langfristigen Depot machen, dann wäre schön. Dann bitte unten schreiben oder Sebastian, wie heißt nochmal unsere Infoadresse?
podcast@buy-the-dip.de.
Vielleicht habe ich das nicht gut eingebaut.
Super, total organisch. Und ich habe es nämlich am Anfang auch vergessen, ne?
Ja, ich habe es auswendig gelernt, damit ich das Souffleur für dich bin, damit ich es dir einsagen kann, falls du es vergisst.
Normalerweise nenne ich es ja immer am Anfang. Also Leute, eine Hörerfrage. Wir haben ja heute auch wieder eine Hörerfrage mit dabei. Die ist jetzt noch nicht dran. Die kommt von Jens, weil wir sprechen jetzt erstmal noch über die September-Korrektur. Da spreche ich jetzt Lars direkt nochmal an. Aber ja, gut, dass du auch die Hörerfrage oder unsere E-Mail-Adresse nochmal mit reingebracht hast. Lars. Eins mit Sternchen.
Ja, September-Korrektur. September ist der schwächste Monat an der Börse, ist etwas weniger schwach in Wahljahren und man könnte natürlich noch ganz viele Klicks dran machen an die Saisonalitäten und Klicks wieder wegnehmen. Es ist auch meines Erachtens nicht so sinnvoll, tatsächlich Aktien oder ETFs zu verkaufen, wenn man sagt, jetzt kommt mal ein schwacher Monat, ich kaufe am Ende wieder ein. Aber es könnte passen. Und es macht natürlich auch ein bisschen Spaß, sich zumindest mal die Gedanken zu machen für einen aktiven Anleger. Ich weiß, ich mache diese fast schon penetrant immer diese Unterscheidung, aber es geht nur darum dann in der aktiven Anlage. Die Liquidität wird voraussichtlich im September sinken. Noch dazu haben wir, wie ich finde, doch sehr, sehr schwache China-Daten aktuell. Das erklärt auch die schwachen Rohstoffpreise momentan. Und in der Kombination, vielleicht kommt es tatsächlich so, wie es die Statistik möchte und wir sehen einen schwächeren September. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Indizes ein paar Prozent abgeben. Ich spreche hier nicht von der großen Korrektur, ich spreche von 5 oder 10%. Das wäre aber, weil wir ja grundsätzlich Optimisten sind, meines Erachtens eine Kaufgelegenheit, weil ich für das letzte Quartal dieses Jahres sehr bullisch bin. Wie seht ihr das, der September? Jetzt endlich mal raus aus Gold. Nee, natürlich nicht aus Gold, aber aus Aktien.
Niemals raus aus Gold, Lars.
Niemals.
Also wir hatten ja diese Woche schon mal geredet. Ich habe ja gesagt, bring das Thema mit, dann können wir uns ein bisschen hier gegenseitig challengen. Denn was du sagst, ist richtig. Also ich habe das auch von Steno gesehen, die Liquidität könnte im September austrocknen und saisonal, also alles richtig gesagt. Ich komme mal mit meiner Lieblingsbank, Goldman Sachs. Und Goldman hat ja ein Flow Desk. Also für alle, die es nicht kennen, Flow Desk heißt, Goldman wickelt ja unglaublich viele Aufträge ab für diverse Kunden, die sie haben. Und da sehen die natürlich die Kapitalströme. Wo geht Geld rein, wo geht Geld raus, was machen Unternehmen, was machen Fonds, was machen Pensionskassen und. Und da ist das Spannende, dass der Chef des Flow Desks, also Scott Rubner, der hat auf Bloomberg ein paar interessante Worte gesagt, wo dann ein Bloomberg-Artikel daraus entstanden ist. Und er sagt, diese Korrektur, die wir hatten vor etwa 3 Wochen an dem Manic Monday, wie ihn die Amerikaner gerne nennen, das hat dazu geführt, dass durch den Anstieg des Volatilitätsindexes in den USA, also der VIX, dass dadurch viele Quant-Fonds, also diese technisch getriebenen, algo-getriebenen, handelssystemgetriebenen Fonds rausgehen mussten, weil die automatisch die Reißleine ziehen, wenn die Volatilität zu stark wird. Dann gehen die einfach knallhart aus Positionen raus. Jetzt, wo sich dieser Volatilitätsindex wieder beruhigt hat, sieht Goldman, dass diese Fonds im großen Stil wieder reingehen, also genau jetzt Ende August, Anfang September. Sie sagen, das wird Kaufnachfrage reinbringen und sie sagen auch, dass jetzt im September, nachdem die Quartalszahlen durch sind, die Unternehmen wieder damit beginnen, massiv Aktien zurückzukaufen, weil in der Regel aus Compliance-Gründen, das heißt aus rechtlichen Gründen, kaufen Unternehmen während der Reporting-Phase, wo sie Zahlen nennen, keine Aktien zurück, weil dann könnte man Insiderhandel und alles Mögliche da unterstellen. Also machen die eine Pause. Und diese Pause ist jetzt beendet und Goldman sagt, dass um die 5 Milliarden Dollar allein pro Tag nur durch die Rückkäufe der Unternehmen im S&P 500 in den Markt reinfließen. Also da könnte man jetzt sagen, wir haben jetzt so eine Art Pro- und Kontrasituation. Wenn der Markt schwächer wird, dann wird Lars recht haben, weil dann gehe ich auch davon aus, dass einfach aufgrund der Liquiditätsverschiebung momentan der Markt dann ein Stückchen absackt. Aber es spricht auch einiges dafür, dass die Stärke einfach beibehalten werden kann. Vor allem nachdem, wir hatten es als erstes Thema, der Markt sich ja auch den schlechten, in Anführungsstrichen, Nvidia-Zahlen wunderbar entziehen konnte. Also da ist schon ein gewisses Momentum drinnen momentan. Deswegen, ich bin da momentan relativ unentschlossen, ob wir wirklich eine Korrektur kriegen, weil viel Volumen auch wieder in den Markt zurückgeht.
Also ich finde, Sebastian sollte in die Politik. Entweder es läuft verkehrt, dann lag ich falsch, sonst hatte Goldman recht. Hallo, wir sind gerade, da kommst du jetzt gar nicht raus. So, wir sind gerade im S&P 500 bei 5.611 Punkten, während wir das aufnehmen, im DAX bei 18.900. Und wenn ich sage Korrektur, dann heißt das für mich, dass
DAX 6.000.
Das ist eine gute Headline. Sehr gut, das ist klickstark.
Das machen wir. Nein, der DAX kommt nochmal zurück in Richtung, also möglicherweise ist keine Anlageberatung. Und ich bin mir tatsächlich in diesem Jahr auch Ich werde auch vorsichtig, gerade mit Aussagen auf 2-3 Wochen. Manchmal hänge ich mich ja auch charttechnisch ein bisschen weiter in die Seile. Momentan finde ich das schwierig durch diesen massiven Ausreißer. Also dieser Volatilitätsspike und wieder zurück hat auch was verändert. Aber ich lege mich insoweit mal aus dem Fenster. Meine Güte, das sind 4,5%. Der DAX kommt nochmal im Bereich 18 bis 18,2 zurück und der S&P 500 setzt vielleicht nochmal so 250 Punkte. Das sind keine 5% zurück. And that's it mit der Korrektur.
Also ein Mini-Korrektürchen. Und was preist der Markt denn eigentlich aktuell für die Zinssenkung ein? Also dass eine kommt, ist eigentlich mehr oder weniger drin. Aber ist
0,25.
Also wenn es 0,5 werden, dann könnte das ein Signal sein, uns geht's doch ein bisschen schlechter und dann könnte es ein bisschen schwieriger werden.
Ich finde es sogar, der Markt, weil du gefragt hast, Timo, preist momentan irgendwie falsche Zinssenkungen ein. Also es sind 3 Zinssenkungen eingepreist, aber 1%. Das heißt, irgendwo wird noch ein Doppelschritt eingepreist und das, finde ich, passt nicht zusammen mit den Zahlen. Der wird auch nicht kommen.
Jahresende.
Bis Jahresende 1%?
Also, genau, in 3 Terminen. Also ich schätze, wir werden weniger bekommen, weil die US-Wirtschaft einfach nicht so lahmt. Aber der Beginn eines Zinssenkungszyklus ist einfach erstmal positiv, wenn die Rezession nicht kommt. dann sieht die Lage anders aus.
Ich sage euch, was passiert. Es wird einfach so kommen, die Fed wird genau das machen, was sie machen muss, um Kamala Harris zu unterstützen. Sprechen wir doch die Verschwörungstheorien ganz offen aus. So, und das wird dann nach Umfragen im Moment Wahnsinn, wie sich das letzte Woche innerhalb dreht. Da kommst du ja bald nicht mehr mit. Also erst quasi mit einem überwältigenden Vorsprung. Aber ist heute gar nicht unser Thema. Die Fed macht so, dass die Demokraten gewinnen. Wissen wir doch.
Das lassen wir mal so stehen.
Ja, oder sie macht es zumindest so, dass sie nicht in den Verdacht kommt, sie wäre parteiisch. Und das würde diese 25 Basispunkte bedeuten.
Wenn sie nicht parteiisch...
Die Fed wartet wie immer die Arbeitsmarktdaten ab und wird, glaube ich, darauf reagieren. Das ist nach wie vor das Zünglein an der Waage.
Genau, dieses Data-Driven ist ja das, was die Fed immer wieder betont. Aber wenn sie komplett neutral bleiben wollen würde, würde sie wahrscheinlich bis nach der Wahl warten. Das tut sie nicht. Also entweder ist Verschwörungstheoretiker Lars mit seinen Telegram-Gruppen recht oder es ist doch ein bisschen prekärer, dass die Fed im September schon Handlungsbedarf sieht. Auf jeden Fall im September ist der erste Zinsschritt eingepreist und das hat Jerome Powell auch in Jackson Hole so knallhart bestätigt. Also da ist klare Guidance, wie man so schön sagt, gegeben.
Mal ganz kurzer Exkurs, wurde der Telegram-Chef nicht auch verhaftet?
Ja, in Frankreich.
In Frankreich? Weswegen?
Das solltest du als Thema, also ihr wisst schon, dass ich noch eine Behandlung habe für meinen 52-jährigen Körper um 11, ne? Aber dafür, dass er Drogenhandel und Bitcoin-Handel und all diese Sachen nicht unterbunden hat. Also du kannst ja auf Telegram, trifft sich ja nun auch wirklich es trifft sich dort, wer sorgenfrei miteinander kommunizieren möchte. Und einige nennen das Free Speech, andere nennen das Vorbereitung zu Verbrechen. Da gibt es eine dehnbare Interpretationsmöglichkeit.
Du? Überleitung ist, bevor du Telegram liest, lest doch erstmal ein Buch und wir haben jetzt ein paar Tipps.
Ich wollte es auch sagen. Timo, ich wollte sagen, ja, ob es auf Telegram wohl auch Buchclubs gibt.
Ha. Höchstwahrscheinlich.
Ja, wir haben eine Hörerfrage von Jens, die diesmal allerdings unser Lars mitgebracht hat. Jens hat dir geschrieben, wenn ich es richtig weiß. Es ist auch eine Frage, die kommt wirklich häufig. Und zwar, welche Bücher man als Anleger gelesen haben muss. Timo. Du bist der einzige journalistischen Ethos hier.
Macht euch keine Gedanken, dass ich aus dem Bild rausgehe, weil ich habe mir die Bücher da hingelegt, aber ich komme mit meinen kleinen Ärmchen da nicht ran. Ich muss sie mir kurz holen.
Ich mache mir bei dir schon lange keine Gedanken mehr.
Mit den kleinen Dinosaurier-Ärmchen.
Timo, ich gebe an dich mal weiter.
Ja.
Welche Bücher?
Man müsste ja jetzt eigentlich so verschiedene Lebensphasen eines Anlegers wahrscheinlich durchgehen, also als Anfänger, als Fortgeschrittener, als Profi. Ich lasse mal diese Anfängerphase aus. Also ich habe jetzt mal zwei Bücher mitgebracht, die ich sehr, sehr gut finde. Und das eine Buch hat für mich zumindest auch eine echte Bedeutung. Und zwar ist das tatsächlich halt der Gerd Kommer, Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Und das war für mich wirklich so ein Wow. Ich soll nicht so viele Anglizismen benutzen, hat jemand neulich in den Kommentaren geschrieben. Aber das war für mich wirklich so mind-blowing. Oder was,
Sebastian, Epic.
Übersetzt?
Epic.
Epic. Es war kein Epic-Fail, sondern es war tatsächlich, hat mir viel bedeutet mir nach wie vor viel und hat mich geprägt. So, deutsches Wort mit reingebracht. Und dann das zweite Buch, das jetzt habe ich jetzt neulich erst bekommen und auch gelesen. Ich habe ein Interview mit ihm gemacht, mit dem Dr. Robert Felten. Und der hat ein sehr gutes Buch geschrieben, Kapitalstärke. Es kommt nicht so häufig vor. Ich habe sehr viele Finanzbücher gelesen und es kommt nicht so häufig vor, dass ich noch eins in die Hände bekomme, wo ich wirklich nochmal ganz neue Dinge erfahre und wirklich nochmal was hinzulerne. Bei dem Buch war das so. Und insofern hänge ich das nochmal mit rein. Das ist aber auch eher was jetzt wirklich für den fortgeschrittenen Anleger, der schon ein paar Jährchen mit dabei ist, der sich auch sich nicht mehr aufschlauen muss, was sind verschiedene Assetklassen, was sind die Vor- und Nachteile, wie baut man ein Portfolio, sondern halt, da geht es sehr viel um Anlegerpsyche, um diverse Biases, psychische Natur, denen wir unterliegen. Und da habe ich wirklich nochmal viel mitgenommen.
Schick mir das dann mal in WhatsApp. Du hast mich jetzt auch hier heiß gemacht.
Habe ich dich angefixt?
Ja, das finde ich jetzt spannend.
Dann muss ich noch schnell einen Affiliate-Link
bauen. Dann bestelle ich noch ein paar Socken dazu, dass du ein bisschen Provision bekommst. Aber ich habe auch lange nachgedacht, weil die Antwort, wie du sagst, ist ja nicht so einfach, lies dies oder jenes Buch. Also Gerd Kommer, klar, Standardwerk.
Hast du es auch gelesen?
Ja, ich habe auch Kaufen oder Mieten von ihm gelesen. Ich habe das ETF-Buch. Ja. Also er hat so einen schönen, wunderbaren analytischen Ansatz einfach. Also das sind einfach so diese Standardwerke, die muss man gelesen haben, dann weiß man wirklich richtig Bescheid. Aber ich habe mir mal Gedanken gemacht.
Die liest man jetzt nicht so, entschuldige, wenn ich ganz kurz, die liest man nicht so einfach runter. Das ist jetzt kein Hochgenuss. Aber es ist, also ich finde ja auch, Gerd Kommer hat irgendwie so einen schönen, trockenen Humor und auch der blitzt immer wieder in den Büchern so auf. Wenn er, hier und da kann er sich seine Polemik nicht verkneifen und das finde ich irgendwie, wenn man da so ein bisschen auf die Zwischentöne achtet.
Ja, er ist halt auf so einem akademischen Level und auch richtig gut belegt. Also das sind wir eigentlich auch bei dem Thema, wo ich gerade hin will, weil ich mir auch Gedanken gemacht habe, wenn jemand jetzt anfängt, welche Bücher ich empfehlen würde. Und zum einen natürlich brauchst du, es gibt viele Bücher, Gerd Kommer, oder es gibt sicherlich auch einfachere Simplified-Editionen für ETFs und Aktien. Aber ich finde, wenn man beginnt als Anleger, und das ist jetzt vielleicht, da muss man schon Interesse haben, aber sich grundsätzlich mal mit der Finanzmarktpsychologie zu beschäftigen. Das kann einem hinten raus wirklich viel helfen, wenn man dann wankelmütig wird, wenn es runtergeht. Also mir hat unglaublich von Taleb der Black Swan geholfen, auch wirklich um die Ecke zu denken, wie er da Dinge beschreibt. Und vor allem auch, es ist jetzt nicht ein klassisches Börsenbuch, aber Thinking Fast and Slow, also dieses schnelle und langsame Denken von Kahneman, Daniel Kahneman. Das sind, finde ich, Dinge, die einem auch an der Börse helfen, weil man da auch so Trugschlüsse oder diese Fehler, die man begeht, dass man sich wie bei den Quartalszahlen so dieses Anchoring an den Analystenschätzungen festmacht. Oder also das, finde ich, kann einen unglaublich weiterbringen als Anleger, wenn man weiß, wo man als Mensch mit seinem Gehirn einfach in Fehler oder in Fallen reintappen kann. Und wenn man darüber Bescheid weiß, dann bringt einen das unglaublich weiter. Ansonsten muss ich sagen, als langfristiger Anleger, der sich so auch mit weltweiten Zusammenhängen beschäftigt, finde ich auch grundsätzlich, sind jetzt auch keine Börsenbücher, aber Biografien gut. Also wie ticken Menschen zum Beispiel? Ich habe das jüngst die Biografie von J.D. Vance, also Trumps Vize, gelesen. Da verstehst du mal, wo Leute herkommen, vom Background, wie die denken. Also auch sowas kann bei einer Anlageentscheidung natürlich mithelfen, weil du dann ein bisschen ein Gefühl bekommst, wenn die an der Macht sind, was machen die dann? Oder Xi Jinping in China. Also das ist jetzt eher so für den wirklich aktiveren, langfristigen Anleger. Aber ansonsten, wie gesagt, Taleb, der schwarze Schwan, hat mir richtig weitergeholfen, auch Denkmuster zu durchbrechen oder mal Denkansätze zu hinterfragen. Also das ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Und was es jetzt wieder gibt, wird Lars freuen, die Zürich-Axiome. Habe ich auch geliebt, dieses Buch. Und ich habe gestern mal nachgeguckt, es gibt jetzt wohl eine Neuauflage, nachdem es unendlich lange vergriffen war. Jetzt du, Lars.
Antifragilität von Taleb ist auch super.
Das neue Buch von ihm, er hat ja mehrere. Er hat ja, das erste Buch ist Dynamic Hedging, das ist ein dicker Optionsschinken mit Optionsmathematik. Dann gab es ein Black Swan, genau, Antifragilität.
Antifragilität und dann kam später Skin in the Game fand ich nicht mehr so stark.
Richtig.
Aber Antifragilität. Aber lass uns mal Lars wieder mit reinholen. Der sitzt nämlich wieder am Platz für alle Podcast-Zuhörer, er ist wieder da.
Yes. Genau, das hat mich sicherlich am meisten beeinflusst, weil es mir die Lust am Spekulieren, das ist nicht immer nur gut, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Es ist ja nicht, geht ja nicht nur um Vernunft hier. Deswegen, ich sammle es in jeder Ausgabe. Jetzt sehen es nur diejenigen, die das Ganze jetzt hier, den Podcast auf YouTube sehen. Also ich habe die Zürich-Aktion in Originalauflagen, aber auch in übersetzten. Und einfach die günstigste Version holen. Also man muss ja nicht zum Sammler werden wie ich. Ich hab mal, als es noch 5 englische Ausgaben war, das muss die erste Auflage sein, habe ich clever wie ich bin einfach alle 5 gekauft, damit es vergriffen ist. So schafft man nämlich auch Wert, Knappheit. Also das ist alt, das Buch, aber es hat mich begeistert. Dann habe ich jetzt keine klassischen Trading-Bücher mitgebracht, weil es am Ende, es gibt da auch viel neues Material, was eventuell auch mit neueren Beispielen überzeugt. Wenn man da irgendwie von irgendwelchen alten Eisenbahngesellschaften hat man vielleicht nicht mehr den Zugang. Also von daher, es gibt da eine ganze Menge, was auch in den aktuellen Ranglisten, wenn man das Lust hat, sich durchzulesen, was vielleicht interessant ist. Dann habe ich noch ein Buch mitgebracht, das heißt Die Strategien der Turtle Trader. Diese Strategie ist relativ simpel umzusetzen. Es geht mir nicht darum, dass man das nachhandelt, sondern weil man an diesem Buch ganz gut erkennt oder so nachempfinden kann, wie einfach man eine Strategie entwickeln kann, aber dann auch verifiziert und falsifiziert, also sprich, wenn ich den nächsten Trade mache oder die nächste Aktion und das funktioniert nicht, dann heißt es nicht, dass meine Strategie verkehrt war, sondern vielleicht war es eben, gehört es einfach nur zu den 25% oder 30%, die an der Börse nicht klappen. Dann habe ich noch eins mitgebracht, wer in die Bilanzanalyse habe ich. Er müsste mir eigentlich mal einen dankbaren Brief schicken, hat er aber noch nie gemacht. Der eitle Fatzke ist bestimmt Fondsmanager. Ich kenne ihn nicht, vielleicht ist er auch ein wunderbarer, herzlicher Mensch. Also Nicolas Schmidlin, Unternehmensbewertung und Kennzahlenanalyse, aber es ist ein gutes Buch. Privat kenne ich ihn nicht. Dann habe ich mitgebracht, das hat mich so ein bisschen die Psychologie. Es gibt nicht immer, fundamental hat sich alles dahin bewegt. Ach so, jetzt ist Rezession, jetzt fällt die Börse. Von Malcolm Gladwell, A Tipping Point. Mit ganz ansehnlichen Beispielen, die im Übrigen vor der Pandemie entstanden sind, dass Pandemien auch mehr oder weniger zufällig dann entstehen, wenn eben so ein Tipping Point erreicht ist und dann gibt es so ein Point of No Return, dann kann es nicht mehr anders, dann verbreitet sich eben ein Virus oder in dem Fall auch die Stimmung an der Börse. Und last but not least, ein Buch, was ich mehrfach gelesen habe und was mich immer wieder schockiert, weil es so sehr heute immer noch in die Zeit passt, obwohl es schon, glaube ich, 15 Jahre alt ist. Er ist auch verstorben mittlerweile. Frank Schirmacher, Ego. Da ist so ein bisschen, wer den Film A Beautiful Mind kennt, mit Russell Crowe, wo es um diesen, das ist ja eine wahre Geschichte, dieser Mathematiker, der die Spieltheorie entwickelt hat. Also damals noch, wenn der Russe das macht, wird der Amerikaner das machen. Und der Kalte Krieg bestand ja eigentlich darin, beide sind sich einig, es macht keinen Sinn, auf den Knopf zu drücken. Das hat für den anderen auch fatale Folgen. Es hat eine unangenehme Aktualität, aber hier steht hinten drauf, es liest sich wie ein Krimi. Das tut es auch. Punkt.
Wow. Das, ja, liebe Zuseher und Zuhörer,
sehr, sehr belesen seid ihr beide.
Waren alle Bücher von Lars Erichsen.
Das waren die Plus
Bild-Zeitung.
Der kleine Hai. Ja. Das ist ein kleiner Insider. Damit wir auch morgen noch kraftvoll zubeißen und sprechen können, schulen wir uns da auch hin und wieder und trainieren uns. Und das ist unser Lehrbuch, wenn man so will. Der kleine Hai, die Kunst des Sprechens.
Dazu sage ich das nur,
wo das herkommt. Aber. Alles hart erarbeitet.
Genau.
Genau. Abschlussfrage. Asterix und Obelix oder Lucky Luke?
Lucky Luke.
Schlüsselloch-Report. Als ihr Comics gelesen habt, da war ich schon so alt, da gab es, nicht St. Pauli, Schlüsselloch-Report hieß das, glaube ich. Das war vor dem Internet. So.
Okay. Du sagst Lucky Luke? Ja, ich sag Asterix und Obelix. Gut. Bayer. Jahrhundertchance oder großes Geldgrab? An dieser Stelle möchte ich mal dreist ein bisschen Eigenwerbung machen. Ich habe wieder ein Interview, was übrigens auch am heutigen Sonntag rausgekommen ist oder noch rauskommt, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, auf meinem YouTube-Kanal geführt. Thomas Anton Schuster, leidenschaftlicher Aktieninvestor, ist mit Aktienmillionär geworden und ja, verdient mehr als 100.000 Euro Dividende pro Jahr, wohlgemerkt. Und ja, er ist auch Langfristinvestor bei Bayer. Und ich habe mit ihm auch so einen kleinen Deep Dive gemacht in die Unternehmenshistorie und wie das alles so gewachsen ist und welche Krisen Bayer schon überstanden hat. Und ob dieser Move, Monsanto zu kaufen, 2016, meine ich, müsste das gewesen sein, oder 17, ob das jetzt wirklich so ein strategischer Fehler war, wie man jetzt, also heutzutage könnte man ja draufblicken und sagen, ja gut, alles falsch gemacht. Aber er sagt, nee, das war eigentlich gar nicht so klar. Er sagt nämlich, also so viele Klagen gab es zum Zeitpunkt des Kaufs nicht. Und Bayer war schon immer nicht der größte Player in der Agrarsparte. Aber man ist halt, Agrar wird immer wichtiger, wird immer größer, das ist ein Wachstumsfeld. und es bot sich die Möglichkeit, Monsanto zu nehmen. Und erst danach sind die Klagen gekommen. Die sind da, das ist ein fettes Risiko. Und wenn man jetzt auf die Performance der Bayer-Aktie schaut, dann sieht die desaströs aus. Aber Thomas hat auch gesagt, also gut, wir haben ja drei Sparten. Wir haben die rezeptfreien Medikamente, das ist profitabel, das ist gut. Es gibt die rezeptpflichtigen Argumente. Da haben sie jetzt im letzten Jahr haben sie einen Flop gelandet. Also da hat ein Medikament, was als großer Blockbuster angekündigt war, ist also quasi gescheitert in den Vorstudien. Und das ist, er sagt, ja gut, das ist ja ganz normales Kerngeschäft eigentlich von einem Pharmakonzern. Also das heißt, damit muss man halt immer rechnen. Das könnte jedem anderen Pharma-Player auf der Welt auch so gehen. Und ja, sie haben diese Probleme mit der Gerichtsbarkeit. Und da sieht er aber auch gar nicht so schlechte Chancen, dass sich das möglicherweise auch in Wohlgefallen auflöst, weil die Bauern in den USA, die wollen ja offenbar weiterhin das Glyphosat irgendwie benutzen, weil die hat es ja auch nicht betroffen, die haben eine Schutzkleidung und so weiter, die können sich davor schützen. In der EU ist Glyphosat ja weiterhin auch erlaubt, also 2023 wurde das verlängert, das hat jetzt auch das deutsche Recht, wohl Europarecht schlägt deutsches Recht, das wurde ausgehebelt und ich komme gleich zum Ende. Die Klagen in den USA, die beziehen sich wohl darauf, dass auf dem Produkt keine Warnhinweise waren. Aber die Argumentation von Bayer ist halt, ja, Moment, wir durften ja keine Warnhinweise draufdrucken, weil es halt nicht nachgewiesen irgendwie gesundheitsschädlich war. Und er sagt halt, gut, also es ist Substanz da, das ist Punkt 1. Und Punkt 2, möglicherweise könnte, er hat da wirklich ein dickes Könnte dran gemacht und das war jetzt auch seinerseits keine Aufforderung, da jetzt irgendwie auf eine Turnaround-Spekulation einzugehen, aber er sagt, dass falls das jetzt so kommt, dass sich möglicherweise dieses juristische Problem nicht in Wohlgefallen auflöst, dafür ist ja schon viel zu viel Porzellan zerbrochen worden, aber wenn das jetzt ein einigermaßen positives Outcome noch bekommt, dann könnte Bayer möglicherweise, dann könnte der Markt Bayer wieder als Unterbewertung wahrnehmen. Klar, jetzt muss man nochmal sagen, da sind ziemlich viele Schulden da, 60 Milliarden Market Cap und ich glaube 80 Milliarden Schulden, alles richtig. Und das war jetzt die Argumentation von Thomas. Wer es nochmal ganz genau nachhören möchte, aus Thomas Mund, der guckt einfach mal ein Video. Und jetzt gebe ich die Frage an euch weiter. Jahrhundertchance oder großes Geldgrab?
Also ich mache es mal kurz. Ich kann der Argumentation 100% folgen. Und auch natürlich, wenn du die anderen Sparten von Bayer anschaust, auch Medikamentenbereich, kann jedem passieren. Also ich bin selbst ja Pfizer-Aktionär und die haben auch irgendwo bei der Abnehmspritze und Pille mal ein bisschen den Zug verpasst und holen jetzt auf. Das kann passieren. Aber ich muss ganz klar sagen, die Bayer-Kartoffel wäre mir zu heiß, weil so ein enormes Klagerisiko, was du gerade in den USA hast. Und jetzt gab es ja wieder einen Sprung bei Bayer, weil ein Gericht, müsste in Philadelphia sein, wieder eine Klage abgewiesen hat oder Bayer hat gewonnen und jetzt geht es wohl vor den Supreme Court und so weiter. Aber das ist nicht abschätzbar und das kann wahrscheinlich nicht mal die Rechtsabteilung von Bayer seriös einschätzen. Das heißt, das wäre dann wert für Leute, eigentlich nicht nur Turnaround, sondern auch, wo man sagt, da zocke ich fast schon und hoffe, dass es Bayer irgendwie gelingt, im Rahmen der Rückstellungen von 16 Milliarden das beizulegen. Aber ich glaube, das ist etwas, was du nicht abschätzen kannst, wie das Ding am Ende in USA ausgehen wird. Also von daher, das wäre mir viel zu heiß, deswegen bin ich bei Bayer nicht drin. Und das ist für mich auch das Hauptargument, zu sagen, da würde ich nicht reingehen, weil du kannst nicht wissen, was da am Ende rauskommt. Also von daher, hochspekulativ würde ich die Aktie einschätzen.
Ja, ich habe dem wenig hinzuzufügen. Diese Annahmen können stimmen. Und dann wäre Bayer sicherlich mehr wert, als sie heute an der Börse auf die Waage bringen. Ich erinnere aber auch daran, dass die Kritik an der Monsanto-Übernahme sich nicht nur auf das Geschäftsmodell richtete, sondern auf das Unternehmen. Wer mal, das Internet vergisst ja nicht, und große Konzerne haben es zwar schon geschafft, Suchergebnisse rauslöschen zu lassen, aber nicht in der Breite. Monsanto wurde ja nicht deshalb als die Wurzel alles Übeln betrachtet, weil sie Roundup an den Markt gebracht haben, sondern weil das ein ziemlich skandalträchtiges Unternehmen war. Also Wissenschaftler bestochen, Studien selbst erstellt, Studien gefälscht, versucht Kongressabgeordnete zu bestechen, alles aus dem Gedächtnisprotokoll heraus. Nicht justiziabel, aber Sie haben Saatgut, sie waren die Ersten meines Erachtens, die Saatgut verkauft haben, zu dem sie dann im Anschluss, und das ist ja in der Regel, sind es ja Saatgut, was dann nach Südamerika geht oder in Teile von Afrika geht, wo sie gesagt haben, ja natürlich könnt ihr Pestizide benutzen, aber nur das Pestizid, was zu diesem Saatgut funktioniert, und wenn ihr das nicht nehmt, dann funktioniert die weitere Generation auch nicht. Also das ist ein Abhängigkeitsgeschäft mit ja, was man einfach aus dem moralischen Blickwinkel kritisch sehen muss. Und deswegen, Monsanto war vorher schon eine Firma, die nicht das beste Image hatte. Und man kauft sich immer auch Image und Ruf mit ein. Und das hätte meines Erachtens der Bayer-Vorstand damals durchaus erkennen können.
Ja, jetzt ist es natürlich auch so, dass Bayer ein ziemliches Bürokratiemonster wohl geworden ist. Also da gibt es auch diverse Medienberichte drüber. Aber ich glaube, das ist etwas, was man, nicht gut managen kann, weil das berührt ja immer auch die Unternehmenskultur. Also das hat immer auch eine weiche Variante. Aber einen aufgeblähten Verwaltungsapparat kann man zumindest mit BWL-Methoden entschlanken. Also das geht. Oder verschlanken. Und da könnte möglicherweise auch nochmal ein kleiner, Kicker drinstecken. Aber ja, den Punkt sehe ich auch, also so wie ihr es verargumentiert. Und wie gesagt, also Thomas hat jetzt auch gar nicht das Wort Jahrhundertchance benutzt. Das habe ich jetzt einfach mal so damit dran gehängt.
Klar.
Also insofern.
Aufmerksamkeit erhaschen wolltest du.
Ja, genau. Wie es immer so meinem Naturell entspricht. Mhm. Aber Sebastian, wenn du 400% an Chance an einen ETF dranhängst,
ja,
ist das auch eher Aufmerksamkeitsökonomie oder?
Nö, gar nicht. Das ist seriöse Analyse. Seriöse Analyse, darunter läuft das bei mir. Aber mit Fragezeichen. Okay. Ich habe einen ETF mitgebracht. Ich habe auch für Offenlegung diese Woche begonnen, da Positionen aufzubauen, also erste Positionen, so für mein taktisches Depot. Ich sage mal Zeithorizont irgendwo 6 Monate bis 3 Jahre, je nachdem wie die Position läuft und sich entwickelt. Und es handelt sich um einen Junior Goldminen ETF von FunEgg, also ETF Haus, die ETFs herausgeben. Wenn man da Junior Goldminen oder Junior Goldminers eingibt, dann findet man den schnell. Der ETF hat aktuell so fast 500 Millionen Euro investiert, ist thesaurierend, kostet 0,55% pro Jahr, bildet die Positionen komplett ab und hat aktuell 85 kleinere Goldminen. Also wir bewegen uns hier im spekulativeren Bereich und ich sage auch ganz klar, ich würde nie so eine kleine Goldmine allein isoliert kaufen, sondern dann lieber im Paket, weil man bei diesen kleinen Firmen, das sind die Stories immer gut, aber man weiß am Ende auch nicht wirklich, ja, was kommt da wirklich am Ende unterm Strich raus. Aber so ein ETF, da fühle ich mich wohl, vor allem Gold zeigt sich extrem stark, hatten jüngst erst wieder Allzeithochs erreicht. Die großen Goldminen ziehen auch mittlerweile so langsam an. Aber die kleinen Goldminen, auch da sehen wir gerade, wie so dieser ETF langsam ins Laufen kommt. Aber wenn man sich mal so Bewertungsmaßstäbe anschaut, also ich meine jetzt nicht mal KGV und was diese Minen alles haben, sondern wenn man nur mal anschaut, die Bewertung von diesen kleinen Minen im Verhältnis zu den großen, dann sind die extrem unterbewertet und auch unbeliebt, was logisch ist, weil in den letzten Jahren war damit wirklich von der Performance her kein Blumentopf zu gewinnen. Also über 5 Jahre eine Performance von 13%, gibt es deutlich Besseres in den letzten Jahren. Aber jetzt, in meinen Augen zumindest, wer da spekulativ im Goldbereich unterwegs sein will, der kann sich den mal anschauen. Wie immer keine Anlageempfehlung, sondern einfach mal eine Inspiration, weil ich sehe da immenses Aufholpotenzial gegenüber den großen Minen, auch gegenüber dem Goldpreis. Und wie komme ich jetzt auf 400% Potenzial? Wer sich diesen ETF, der in Europa bei uns zugelassen ist, anschaut, der kommt nicht auf diese 400%. Wer sich aber das US-Pendant mal anschaut, da ist das Kürzel GDXJ, der wird sehen, dass zum letzten Hochpunkt 2010 der ETF etwa 4-mal so hoch stand wie jetzt. Also das heißt, wir hatten schon mal diese Werte erreicht und da war der Goldpreis aber damals ein ganzes Stück niedriger. Also wenn wir jetzt wirklich da eine Wiederbelebung dieses Goldminensektors sehen, dann ist in diesem ETF meiner Meinung nach viel Musik drin. Aber ich sage auch, ist spekulativ und man muss sicherlich auch Geduld mitbringen. Das mal als mögliche 400% Chance. Ich werfe sie euch mal in den Ring zur Zustimmung oder zum Zerflettern.
Ich habe erstmal nur eine Frage, Junior, das wird an der Market Cap festgemacht, oder?
Ganz genau. Das sind dann nicht die großen im Milliardenbereich, sondern eher kleinere Unternehmen. Also es sind jetzt keine Nano-Caps, wo 10, 20 Millionen, aber da hast du schon welche drin, die sind mal 100 Millionen schwer, mal 200. Und du hast bei denen auch natürlich noch viel Fantasie. Das heißt, viele produzieren, haben aber auch Liegenschaften, wo sie produzieren können bei einem gewissen Goldpreis. Und das ist dann halt der Hebel, der natürlich da mitspielt in jede Richtung, wenn der Goldpreis sich positiv oder negativ entwickelt.
Ja, ich
da kaufe ich Uran oder Gold.
Dein Gesichtsausdruck reicht. Spar dich den Kommentar.
Also eher nein.
Computer says no.
Ja, sieht super aus. Die technische Ausgangssituation gefällt mir sehr gut. Ich hätte es gern noch ein paar Prozent günstiger. Das gilt auch für den Goldpreis. Was ich machen würde, wenn ich habe keine Position hier aktuell, aber ich finde tatsächlich, das sieht ganz attraktiv aus. Jetzt rein charttechnisch. Und dass ich fundamental ein bisschen Zweifel habe, weil natürlich es einen Grund gibt dafür, dass die Produzenten und auch die kleinen Produzenten momentan schlecht läuft. Also die Kosten sind hoch, Inflation schlägt auch denen durch. Aber kann ja natürlich auch sein, dass sie dann auf ein zinsfreundlicheres Umfeld auch positiver reagieren. Sowohl Gold als auch dann vielleicht die Juniors in einer echten Rallye, die dann steil ausfiele, würden sich die Produzenten und auch die Juniors sicherlich gut entwickeln. Von daher, ich finde, es ist eine ganz interessante Spekulation. Ich hätte allerdings die Bedingung, das ist ja letztlich bei jeder Spekulation bei mir so, dass ein gewisser Preis auf der Unterseite nicht mehr unterschritten wird. Und mit Stops ist immer so eine Sache, der eine macht es, der andere nicht. Wenn die von hier aus 15-20% fielen, dann sieht das für mich nach einer Rücknahme des Ausbruchs aus. Das gilt im Übrigen auch für viele Goldaktien, aber eben auch für diesen ETF. Also ich hätte, und ich will nicht ausschließen, dass ich mir auch ein paar Anteile hole, ich hätte auch einen Stop mit drin. Der Ausbruch hier im Goldpreis darf auch nicht mehr zurückgenommen werden. Von daher, ja, aber betrachten wir es mal positiv. Gefällt mir.
2-1.
Gut. 2-1. Gewonnen. Besonders meine Begründung war auch gut.
Ja, die war also rhetorisch geschliffen.
Nein. Ja. So, aber jetzt letztes Thema.
Ja.
Milliardäre flüchten. Vor wem?
Ja.
Warum? Wohin?
Weiß ich nicht, weil sie ja unterirdische Bunker bauen. Nee, ich habe eine Schlagzeile, von der ich dann festgestellt habe, sie ist schon ein bisschen älter. Sie ist A nicht bewiesen und B ein bisschen älter. Die habe ich genommen, um hier nochmal einen kleinen Aufruf zu starten, und zwar einen ganz ernst gemeinten in dem Fall. Zuerst aber die Schlagzeile, die ich gesehen habe. Das ist, glaube ich, so, dass sich Mark Zuckerberg auf Hawaii eine ziemlich große Villa hat bauen lassen, oder er ist gerade dabei, mit unterirdischen Gängen und mit Bunker und so weiter. Und die Semi-Schlagzeile, ob das bestätigt ist, weiß ich jetzt nicht, lautet, dass ein Vertrauter von Putin dort auch eine Villa hätte. Und die Gänge hätten aber einen Zugang. Das heißt also, ja, Sebastian denkt schon, was für Kanäle sind das denn bitte schön, wo die sowas schreiben? Also, dass die Schönen und Reichen sich momentan ihre Zufluchtsorte eher auf Neuseeland bauen, denn auf Hawaii, das ist ja jetzt gar kein Gerücht. Das ist tatsächlich so, dass Neuseeland jetzt strategisch mal so angesiedelt ist, dass man vielleicht größere Auseinandersetzungen dort besser, ja im wahrsten Sinne des Wortes, dann da überwintern kann. Das ist vielleicht auch so. Aber solche Schlagzeilen kommen immer mehr. Je größer die Sorgen, je größer die Angst, desto größer die Klickrate. Und was mir nur wichtig ist, man mag sich über all diese Dinge Gedanken machen, aber seine Geldanlage auf Extremszenarien auszurichten, das gilt sogar für die Münchner Rück. Der Titel wäre nur nicht so spannend gewesen. Wisst ihr, wir haben doch hier die Münchner Rück. Sebastian, wir hatten es im Webinar. Ja, aber die haben ja auch Staatsanleihen im Portfolio. Wenn die jetzt alle umkippen, es spricht ja gar nichts dafür. Also mit einer gesunden Notenbankpresse wirst du immer deine Staatsanleihen bedienen können. deutsche Staatsanleihen werden nicht default gehen, in dem Sinne, dass sie nicht mehr zurückgezahlt werden, dass sie, dass der tatsächliche Wert geringer ist als der nominelle, also hinsichtlich der Kaufkraft, das kann alles sein. Aber das sind alles solche Extremszenarien. Und wenn deshalb jemand sagt, ich kaufe die Aktie nicht, weil theoretisch könnte es ja zu einem Atomkrieg kommen, dann ist das meines Erachtens schwierig. Also ich würde die ganzen, sowohl nach oben, die Sky-High-Szenarien als auch Weltuntergangsszenarien, würde ich einfach von der Geldanlage entkoppeln, weil das in den allermeisten Fällen eben gar keine Rolle spielt. Und der Aktienmarkt ist da sehr, sehr rational. Und das wollte ich im Prinzip nur, diese wunderschöne Schlagzeile Putin und Mark Zuckerberg treffen sich unterirdisch, wollte ich da nur noch mal als Aufhänger nehmen.
Gut, dass wir, stark. Also gut, wenn man diese Sky-High-Szenarien einfach von der Geldanlage entkoppeln sollten und wir ein Thema vorher über die 400%-Chance bei ETFs geredet haben.
400% ist auch nicht Sky-High. Das heißt ja nicht, dass du dann mit dem...
4.000.
Ich meine, in so einem kleinen Trade, was packst du da rein? Vielleicht 100, 200.000 Euro. Das, was passiert, wenn das sich vervierfacht? Da tut sich ja noch nichts.
Ja,
aber
so ist es.
So ist es.
Aber Lars,
da hat man noch nicht mal die Chipkarte für den Zugang von Putins Bunker auf Neuseeland.
Nickese.
Ich wollte dich loben,
ja,
Lars.
Ja, genau.
Also,
ihr wisst, was ich meine.
Das zu Beginn, ich wusste jetzt nicht, wo du hin willst, aber mit unterirdischen Bunkern von Mark Zuckerberg und einem Putin-Vertrauten den Bogen zu spannen zur Münchner Rück. Das ist ganz großes Kino. Also Respekt. Ja. Ich dachte schon.
Sehr gut.
Aber wer sich da ein bisschen in die Richtung noch interessiert, also nur mal am Rande. Michael Burry, wir hatten über ihn schon mal gesprochen, er ist ja derjenige, der hier die große Finanzkrise erkannt hat und dann Geld verdient hat und er hat ja so diesen, ich nenne mal ein bisschen seinen Hedgefonds, wo er immer interessante Chancen sieht und er ist ja da auch einer im Lager eher Glas halb voll und er investiert dann, also für diejenigen, die wirklich in dieses dunkle Szenario rein wollen, auch mal in amerikanische Gefängnisbetreiber, wenn ein Bürgerkrieg kommt und so weiter. Also sein Portfolio oder die Bewegungen zu beobachten, sind sicherlich interessant für diejenigen, die sagen, ich will mich hier entsprechend positionieren, falls irgendwas ganz Schlimmes passiert. Aber ansonsten gebe ich Lars vollkommen recht. Also man muss sich natürlich von diesen dystopischen Fantasien irgendwo auch befreien, weil sonst ist man auch irgendwie in so einem emotionalen Loch drinnen und dann ist man auch handlungsunfähig. Also irgendwas passieren kann natürlich immer, aber wenn man mit einer positiven Einstellung rangeht, dann ist das, glaube ich, auch für den Geist und die Seele besser und alles, also wenn man immer das Allerschlimmste annimmt.
GEO ist das Kürzel dieses Gefängnis-REITs.
Sehr gut, genau.
An dieser Stelle ein kleiner Filmtipp meinerseits, wo du gerade das Stichwort Bürgerkrieg genannt hast. Civil War, sehr, sehr guter Film, gibt es auf Amazon Prime, war auch, ich glaube, in diesem Jahr im Kino. Und damit...
Sponsern die uns? Oder haust du hier Amazon Prime einfach für lau raus?
Das habe ich ja für lau. Wieso?
Was ist das? Timo, du hast hier nicht die Bücher nochmal wieder alle vorkramen. Wir müssen doch Geld damit verdienen.
Ach so, ja. Ja gut, also deine 30 Affiliate-Links zu den Büchern, die hängen natürlich auch unten drin. Und da werden wir bestimmt mindestens mal 10 Cent pro Kauf, also die Zürich-Axiome, die werden wahrscheinlich durch die Decke gehen, bei Amazon. Ich sehe da schon Hashtag, die machen noch immer so Hashtag 1 oder so, ne? Bestseller machen die doch schon an.
Man muss sich nur die Sparte aussuchen. Ich glaube, wenn du so Gartenbücher machst, dann brauchst du auch nur 2.000 verkaufen und schon bist du Bestseller-Autor. Nee, sorry. Garten ist ein geiles Thema. So.
Und damit würde ich sagen, ab in den Garten und das Wochenende ausklingen lassen und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.
Ciao. Bis dann.